Das Thema Sucht ist ein Riesenthema. Wie wird man süchtig? Wird man schon als Süchtiger geboren? Oder wo kommt die Sucht her? Und letzten Endes, was macht man mit der Sucht? Und welche Auswirkungen hat Sucht eigentlich auf unsere Beziehung? Darum geht's heute in diesem Podcast. Und ich habe jemanden eingeladen, der es wirklich weiß, weil er A, selber lange süchtig gewesen ist, aber B, so viel verrate ich dir schon, er hat einen Ausweg gefunden. Und wenn du wissen möchtest, wie er das geschafft hat, dann bleib herzlich gerne dran. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz und ich habe heute ein Riesenthema und einen Riesengast und ich freue mich total. Dominik Forster ist heute bei mir. Dominik ist Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, Autor, Motivationscoach und hält bisher, glaube ich, waren es über 700 Vorträge in deutschen Schulklassen. Dominik, habe ich irgendwas vergessen? Ja.
Also bei der Vorstellung nicht. Ich, wenn ich da gleich mal reingrätschen darf.
Gerne.
Weil das mit diesem Dominik war süchtig. Also ich weiß natürlich, was damit immer gemeint ist. Quasi, er hat mal Drogen genommen, ist jetzt aber clean. So in dem Volksmund wird es immer so gesagt. Es ist aber ganz wichtig, dass man versteht, Sucht ist eine lebenslange Krankheit.
Das stimmt.
Also ich bin jetzt 10 Jahre clean und man könnte sagen, Dominik war drogenabhängig, süchtig ist aber einfach, ne, diese Krankheit besteht ein Leben lang und man kann damit leben, man kann auch gut damit leben, aber es ist quasi nichts, was irgendwie geheilt ist. Also es ist jetzt kein Arm, den du dir brichst, den packst du dann in Gips und dann ist es wieder gut, sondern es ist wirklich eine lebenslange Krankheit. Das, ich habe immer gleich das Bedürfnis, das den Menschen zu vermitteln. Und diesbezüglich ist auch schon ein Fehler passiert, nämlich auf meinem eigenen Buch, also auf dem zweiten, steht hinten auf dem Klappentext, Dominik war süchtig. So, ich habe überall geschaut, überall Ausschau gehalten, wo wird es so angesprochen. Ja. Und auf meinem eigenen Buch habe ich es nicht gesehen. Wird natürlich dann geändert, aber so fängt es halt schon an. Ja.
Du hast komplett recht. Und gut, dass du so achtsam bist, auf jeden Fall. Das ist wirklich ganz, ganz hilfreich und auch ganz, ganz wichtig. Und ich kann das nur unterstützen, also weil es bleibt einfach, ne? Es ist wie bei Alkoholikern, du bleibst es einfach, die Sucht begleitet dich einfach dein Leben lang, hast du natürlich komplett recht. Dominik, ich freue mich total, dass du gesagt hast, hey, du kommst zu mir hier in den Podcast und bei mir dreht sich tatsächlich ja alles um das Thema Beziehungen. Und ich möchte natürlich aber ein bisschen jetzt auch von dir erfahren, außer das, was ich schon gehört und gelesen habe. Magst du ein bisschen verraten zu deinem Werdegang? Wie ist das so passiert? Also wie kann ich mir dein Leben vorstellen? Vielleicht so einfach so einen ganz kleinen roten Faden, wenn du magst, dass ich so ein Bild davon bekomme oder unsere Hörer. Mit wem rede ich hier?
Ja, sehr gern. Also eine meiner wichtigsten Botschaften, die ich den Menschen so mitgeben möchte, ist, niemand hat vor, süchtig zu werden. Also es gibt quasi niemanden, der irgendwie aufwacht und sich denkt, ey, mein Leben ist super, ich habe Familie, Job, alles ist toll, aber ich fange jetzt an, Drogen zu nehmen und in 5 Jahren möchte ich wirklich im Gefängnis sitzen, in der Psychiatrie sitzen oder vergewaltigt auf dem Strich enden. Also sprich, niemand plant seinen Absturz. Wäre ja auch Schwachsinn.
Ja, ist kein guter Lebensplan.
Warum sollte man selber jetzt bewusst sein Verderben planen? Jeder, der irgendwie Drogen nimmt, möchte ja dadurch sein Leben bereichern. Also er möchte es irgendwie schöner machen. Und ich wollte mein Leben schöner machen, weil ich in der Schule so der totale Außenseiter gewesen bin. Also mit 13 kam ich auf eine neue Schule. Das war eine Hauptschule. Schule im Allgemeinen habe ich nicht verstanden. Das mit den Noten und so, das hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich wollte Fußball spielen und.
Bist halt du nicht alleine wahrscheinlich?
Genau. Und dann sind in der vierten Klasse, also vierte auf fünfte, sind dann meine Freunde aufs Gymnasium überwiegend.
Okay.
Ich wollte auch aufs Gymnasium, ich wollte auch Tierarzt werden, aber wie gesagt, mit den Noten, das war mir nicht so klar. War jetzt da aber nicht so schlimm, weil ich hatte ja noch viele andere Freunde, die es auch nicht geschafft haben.
Mhm.
Dann kam aber Realschule und ich wollte natürlich auf die Realschule. Real Madrid war meine Lieblingsfußballmannschaft und dachte, das machst du. Habe aber wieder nicht verstanden, dass es da um Noten geht. Und leider haben es so gut wie alle auf die Realschule geschafft und ich musste dann auf die Hauptschule.
Ah,
und
über
die Sommerferien hat sich anscheinend ganz viel verändert, weil ich war dann in der neuen Schule der kleinste, schwächste und dünnste. Und im Prinzip der volle Außenseiter, wurde dann 4 Jahre verprügelt, angespuckt. Angefangen hat es mit dem Federmäppchen hin und her werfen, weil ich
also gemobbt quasi, kann man
direkt sagen, ja. Ich kam dahin und das war halt eine ganz andere Welt, weil die waren alle viel größer als ich, so im Pubertätsrausch mit irgendwie Rauchen, Trinken, irgendwie schon Drogen nehmen, auch mit Mädels irgendwie rummachen. Ich war da noch völlig, also es war null meine Welt.
Okay.
Ich bin dann da direkt unter die Räder geraten. Und das Schlimme ist, ich habe meinen Eltern davon nie was erzählt, weil ich gemerkt habe, die haben ihre eigenen Probleme. Mhm. Also meine Mama ist schwer medikamentenabhängig, die hat Depressionen, ist Borderlinerin, viele Aufenthalte in der Psychiatrie und so weiter und so fort. Und mein Papa ist schwerer Alkoholiker. Mittlerweile hat der sich auch einfach behindert konsumiert. Also er sitzt in einer Alkoholiker-Endstation und wartet da im Prinzip auf seinen Tod. Also es gab schon so viele Situationen, wo ich mich in der Intensivstation von ihm verabschiedet habe, weil die Ärzte gesagt haben, Organversagen, also das kannst du vergessen. Also sprich, weil ich gesehen habe, dass meinen Eltern nicht gut geht, und vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren während meines ganzen Erwachsenwerdens, da war das ja noch nicht so absehbar.
Nee.
Ne? Also, dass die so schwersüchtig sind.
Ja.
Die hatten halt so ihre eigenen Probleme, aber nach außen hin waren wir irgendwie schon die coole, ausgeflippte Familie. Also das war jetzt nicht so durchgehend depressiv, aber das macht es ja fast noch schwieriger, weil das niemand gesehen hat.
Ja, aber sie standen dir aber auch nicht 100% zur Verfügung, weil wenn sie selber natürlich schon mit ihren eigenen Problemen und Süchten zu tun haben, hatten da ist einfach keine konstante Kapazität auch da in der Bindungszuverlässigkeit dir gegenüber.
Genau, und weil ich das ja gesehen habe, habe ich mich dann in der Schule, also ich habe mich da nicht an sie gewendet, weil ich dachte, wenn ich jetzt heimgehe und erzähle, dass ich irgendwie in der Schule verprügelt werde, dann nimmt meine Mama noch mehr Medikamente
noch mehr Sorgen,
oder
der
geht einfach noch schlechter. Und
der
Papa hat eh so viel Sorgen mit der Firma, weil wir waren selbstständig, da wollte ich denen nicht zur Last fallen. Und dann habe ich eben versucht, meine Probleme alleine zu lösen. Und wenn man die Probleme so versucht, allein zu lösen, die man so als jugendlicher Mensch hat, dann werden die meistens nur noch schlimmer. Weil das ist ja wie so eine Abwärtsspirale.
Ja,
und
es geht schnell. Ne? Ja.
Es wurde immer schlimmer und schlimmer.
Mhm.
Und dann habe ich aber beschlossen, das kann jetzt hier nicht so weitergehen und ich werde jetzt cool.
Aber da hast du noch nichts konsumiert.
Da habe ich noch nicht konsumiert.
Okay. Mhm.
Also bis 16 war quasi, hatten wir so eine Abwärtsspirale.
Okay.
Also von 13 wurde es dann schlimm und immer schlimmer. Und mit 16 war alles unfassbar scheiße.
Also du warst psychisch einfach auch am Arsch, kann man sagen. Quasi.
Genau, also ich bin dann auch gar nicht mal raus. Oder vielmehr hatte ich Angst, wenn ich überhaupt das Haus verlasse, dass ich dann verprügelt werde. Ist ja dann schon so diese
negative Einreden. Lehrer? Gab es keine Lehrer?
Einreden, depressiv. Ja. Zeug. Und oft ist es ja so, ist ja dann quasi selbsterfüllende Prophezeiung im negativen Sinn. Wenn du schon davon ausgehst, dass irgendwas Schlimmes passiert, dann passiert meistens auch noch was Schlimmes.
Dominik, gab es keine Lehrer? Gab es keine Lehrer, an die du dich hättest wenden können oder so?
Es gab natürlich Lehrer, aber die haben so ihr eigenes Ding gemacht. Und die Lehrer auch, da gab es vor allem eine Lehrerin, die fand mich total süß. Also im Weitestgehenden ist es ja auch so. Also die Frage ist ja, warum sah ich denn jetzt mit 13 aus wie 10? Warum war ich denn der Kleinste, Schwächste und Dünnste? Und die Antwort darauf ist, ich bin mit 9 Jahren vom Werkstattdach von der Firma von meinem Papa gefallen, hatte einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenohrabriss, musste mit 9, also lag ich im Koma, musste laufen, lesen, erst wieder lernen.
Okay.
Es ging relativ schnell, deswegen dachten auch alle, ich habe keine Schädigung davon getragen.
Ja.
In Wirklichkeit aber doch, nämlich diese Reifeverzögerung.
Okay. Ja.
Und das ist auch interessant, das ist mir erst im letzten Jahr so richtig bewusst geworden. Ich habe immer vom Unfall erzählt und ich habe immer von den Schwierigkeiten in der Schule erzählt, aber ich hatte die Verknüpfung nicht, weil die Ärzte mir immer gesagt haben, ja, den Unfall hat er super überstanden, das ist kein Problem.
Naja, aber es ist auch ein Trauma und es ist ja trotzdem, all das, was du schon gehabt hast oder was du jetzt schon erzählst, ist für mich schon klar, du konntest dich gar nicht normal in Anführungsstrichen entwickeln. Nur das häusliche Umfeld hätte schon gereicht. Dann noch ein Unfall. Da ist so viel Material schon drin, um zu sagen, dass du dich nicht gut konzentrieren konntest, ist völlig klar.
Also, ja.
Da
und
braucht man
mit nicht. 17 oder mit 16 dachte ich, du musst jetzt dir Leute suchen, die dir beim Coolwerden helfen.
Okay.
Bin ich auf eine Jugendfreizeit mitgefahren, schon ganz klar mit dem Ziel, ich will neue Freunde kennenlernen und aus meiner Vergangenheit ein Geheimnis machen. Und es hat dann super funktioniert. Es war so eine Jugendreise. Wir sind nach Italien gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau hin, aber auf jeden Fall hat es ganz gut funktioniert. Ich habe mir dann coole Klamotten gekauft, Haare cool gestylt, alles rum und dran. Und hatte dann da, also es hat 20 Stunden gedauert und ich hatte da 10 neue Freunde. So, die fanden mich alle super.
Cool.
Fand die auch cool, aber die haben alle geraucht und getrunken. Hm. So mit 13 dann schon. Weil die Jugendreise war auch 13 bis 16.
Ja.
Ich war 16, Altersdurchschnitt dann eher 13.
Ja, okay.
Wegen ja auch irgendwie diesem Rückstand. Das wusste ich damals schon. So irgendwie unterbewusst oder wie auch immer. Und ich fand es unfassbar schrecklich, weil meine Eltern waren ja starke Raucher und ich habe das gehasst. Auch Bierflaschen und ich habe es alles gehasst. Und schlimm war für mich, dass jetzt meine potenziellen neuen Freunde ja genau das machen, was ich so hasse.
Oh je. Aber du wolltest Beziehung haben, du wolltest Menschen um dich rum haben.
Genau.
Du wolltest, ja,
und dann habe ich erst mal ein Jahr versucht, so mit dabei sein. Und die haben mich auch ja akzeptiert oder ausgehalten. Also es war immer ganz cool, bis die halt dann irgendwie getrunken haben. Und irgendwann haben sie nur noch bei jedem Treffen getrunken. Ja. Ich war der Nüchterne, das war natürlich scheiße. Und dann wollte ich selber wissen, so was passiert, wenn ich das auch mache. Weil alle sagen,
scheiße.
Drogen sind schlecht, Alkohol ist schlecht, Rauchen ist gesundheitsgefährdend, das weiß ja auch jeder. Das hat ja jeder schon mal gehört. Aber so richtig verstehen tun es die wenigsten. Und da habe ich das auch gemacht.
Okay.
Dann habe ich gemerkt, wie ich mit jedem Konsum quasi cooler werde, immer mehr dazugehöre. Und
du hast einen Gewinn gehabt.
Quasi, genau, und wenn man so ein Wort oder so eine Überschrift oder so einen Stichpunkt haben möchte, warum Drogen und warum später Drogen verkaufen und warum diese ganzen oder warum ich diese ganzen Dinge getan habe, die ich getan habe, ist einfach immer Anerkennung.
Ja.
Wollte gemocht werden.
Ja.
Und ich habe am Anfang nicht verstanden, dass ich was Schlechtes tue, wenn ich quasi Drogen verkaufe. Also es ist natürlich auch so eine Rechtfertigung als Süchtiger. Und ich schäme mich auch unfassbar für das, was ich getan habe. Deswegen versuche ich ja jetzt alles daran zu setzen, eben aufzuklären. Also ich versuche das, was ich getan habe, wieder gut zu machen. Aber damals, ich habe das nicht verstanden oder ich habe es auch ausgeblendet, weil überall, wo ich hingekommen bin, war ich der King. Also ich war ja der beste Freund von jedem.
Ja.
Und ich dachte, es ist wegen mir. Dabei war es wegen der Droge.
Wegen der Droge. Ja, du hast für dich einen. Du hast für dich einen Weg gefunden. Das ist bei, also ich habe viele Jahre ja auch selber im Knast gearbeitet mit Süchtigen, mit Gewalttätern. Und ich weiß, wovon du redest. Irgendwann hat ja jeder so sein Ding gehabt, wo er gemerkt hat, wow, so wie ich jetzt bin, so ist es nicht cool. Aber wenn ich das und das mache, dann ist es cool. Sei es, ich hau zurück oder sei es, ich habe Drogen oder sei es, ich verticke oder ich mache Geschenke oder irgendwas. Irgendwann finde ich eine Nische, wo ich rauskomme aus meinem eigenen Elend. Und wenn dann Droge halt das ist, was in dem Moment funktioniert, dann mache ich das erstmal und merke einfach nur, oh geil, jetzt bekomme ich die Gefühle, wonach ich mich so lange gesehnt habe. Und dann ist mir nicht klar, was da alles dranhängt.
Es ist dann auch irgendwann egal, also weil das Gefährliche an Drogen, das ist ja auch eine meiner wichtigsten Botschaften, ist halt einfach, am Anfang, wenn du Drogen nimmst, dann ist das unfassbar toll und dieses unfassbar toll ist noch voll untertrieben. Also es ist der absolute Wahnsinn. Und genau das macht es ja so gefährlich, weil wenn Drogen nur schlecht wären, dann würde es ja gar keiner nehmen.
Nee.
Wäre es nur scheiße und dann bist du ganz schnell da drin. Und dann hast du ja die Gefühle, also künstlich hervorgerufene Gefühle, gute Gefühle, plus dann eben noch Anerkennung und dieses Menschliche und dann ist auch schon vorbei.
Mir haben viele Süchtige gesagt, so in den unterschiedlichsten Gruppen, dass es manchmal vielleicht so ein Gefühl ist, so dieses Urgefühl, woran wir uns gar nicht erinnern können, wie bei Mama im Mutterleib quasi. So dieses, du bist in so einer Watteblase irgendwie. Du hörst von außen zwar die Stimmen, die du als Embryo ja auch gehört hast oder als Säugling, aber dieses schöne Gefühl von, oh, ich wabber hier so vor mich hin, mir kann eigentlich gar nichts passieren, dass das so dieses ultimativste, schönste Gefühl ist, was wir uns aber gar nicht wirklich mehr erinnern können. Aber wir wissen, aha, das ist das Geilste, was ich bisher je erlebt habe.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, so beschreiben das auch oft Heroin.
Ja, genau.
Konsumenten. Habe jetzt Heroin selber nie genommen. Also ich habe mal eine Pille genommen mit Heroin, aber das hat jetzt mit Heroinkonsum an sich nichts zu tun.
Das wird dann Methadon oder irgendwas wahrscheinlich eher gewesen sein.
Irgendein
oder was
Scheiß halt. Weil ich habe mir ja auch dann reingeknallt, was irgendwann war es einfach egal. Ja. Und aber so dieses Heroinkonsumenten, ich kannte auch dann einige und das bestätigt ja auch quasi mein Weg, also die Leute, die ich da kennenlerne, es ist halt so, so oft sehr, sehr gut für Menschen, die vergessen wollen, die setzen sich dann Schuss Heroin und sind dann in ihrer Blase so, du brauchst nichts zu essen, brauchst nichts zu trinken, du
bist satt quasi.
Ja, alles, was du tust,
gefüllt. Ist einfach,
also du tust gar nichts und es ist super.
Super.
Viele beschreiben das halt wie in diesem Mutterleib, einfach so dieses, alles ist gut.
Ja, ich bin safe. Ja.
Ja.
Was waren dann deine Vorzugsdrogen? Also du hast gesagt, Alkohol, habe ich verstanden.
Ja, also ich habe alles konsumiert. Also ich bin Polytox, aber die Hauptdrogen waren einfach Speed, Koks und Crystal.
Oh, okay.
Weil die eben sehr selbstbewusstseinssteigernd wirken.
Ja.
Also es ist... Ich sage immer, es ist so ein Wundermittel. Es macht aus einem Spasten, den niemand leiden kann, eine Art Superhelden.
Ja, Koks auf jeden Fall. Ne?
Und so. Du bist die ganze Zeit auf Sendung. Und Crystal ist ja...
Ja, runterholen wieder.
Von dieser... Also du hast totalen Energiefluss, aber halt 30 Stunden lang. Also
ja, wie auf Autopilot halt, ne? In die Steckdose gesteckt.
Du funktionierst einfach. Und ich war dann ja in der Disco die ganze Nacht feiern, war da im Mittelpunkt, weil ich jetzt endlich mit Leuten reden konnte. Und danach bin ich ins Fitnessstudio, mitten in der Nacht. Danach bin ich direkt in die Arbeit, habe da die doppelte Menge an Autos, weil wir hatten eine Autovermietung, habe ich die doppelte Menge an Autos in der Hälfte der Zeit geputzt und immer freiwillig Wochenenddienst. Ich war nur noch wach und auf Tour.
Wahnsinn.
Und dann kam aber irgendwann oder Schritt für Schritt einfach die Zerstörung, weil wenn du die ganze Nacht wach bist, dann geht ja irgendwann, funktioniert dein Gehirn nicht mehr, Augen sind nur noch trocken, werfen Flecken, also es ist...
Dominik, gab es in der Zeit schon wirkliche Beziehungs- Möglichkeiten oder waren das alles so schnelllebige Sachen, so irgendwie da und wieder weg und der nächste oder die nächste oder wie auch immer?
So schnelllebige Sachen und Beziehungen jetzt zu einem Mädchen oder zu einer Frau, also damals natürlich dann Mädchen, war, also ich hätte immer gerne jemanden gehabt, so dieses geborgen fühlen, wieder natürlich Anerkennung, ja, zusammen,
schützen. Ja.
So wie ich das jetzt mit meiner Frau habe. Also ich führe jetzt meine erste Beziehung und wir sind jetzt auch verheiratet und sie ist auch der Grund, warum ich heute hier sitze. Weil hätte ich sie nicht kennengelernt, wäre ich wieder rückfällig geworden und wäre dann in irgendeiner Junkie-Bude verreckt. Also
oh wow, das gucken sicher. Wir uns gleich noch an, aber bleiben wir erstmal noch von der Zeitachse her.
Das, was ich jetzt habe, das habe ich immer gesucht, aber erstens habe ich ja von meinen Eltern vorgelebt bekommen, dass Beziehung, Ehe, das ist, also Ehe ist scheiße, ne? Das war ja das klare Statement, Ehe ist Katastrophe, und auch alle anderen, also die Freunde irgendwie von meinem Papa oder die Leute in der Autovermietung, alle immer, die Alte geht mir wieder auf den Sack und es ist so ganz
wenig wertschätzend.
Nur negativ. Und meine Eltern sind ja auch dann, die haben ja immer gestritten und zu uns dann immer, wir sind nur noch da wegen die Kinder und also die Beziehung zwischen Mann und Frau war immer negativ.
Also
aus allen Richtungen kam das.
Und keine guten Vorbilder eigentlich so an keiner Stelle oder an sehr wenig Stellen.
Also so dieses Bild der Ehe, der war da nur negativ. So, und dann hatte ich die ersten Freundinnen oder halt auch im Kinder, also so im, ne, zwischen 10 und irgendwie 13, dann bist du 2 Wochen mit jemand gegangen und dann hast du dich vielleicht einmal geküsst und dann also so Kinderzeug, das hat aber auch schon immer damit angefangen, so, ich gehe jetzt lieber mit dem, so, ist egal. Es war jetzt nicht übermäßig schlimm, aber hat dann schon zu dem Bild gepasst. Und dann mit 16, 17 hatte ich dann so die ersten Beziehungen und die sind auch immer im Betrug geendet. Also entweder sie mich oder ich sie, weil mir auch meine Freunde vermittelt haben und auch zu Hause, es wird sowieso betrogen. Also Liebe gibt es gar nicht. Okay. Es wird sowieso betrogen. Und entweder du gewinnst, also wenn du jemand betrügst, dann gewinnst du. Und wenn du betrogen wirst, dann verlierst du. So, und es gibt quasi nur die 2 Stufen. Okay. Also ein total trauriges Bild von
ein bisschen
jung.
Das stimmt.
Auch Freundschaft, das war ähnlich. Also es ging quasi immer nur darum, irgendwie abzuhängen und in guten Zeiten zusammen zu sein, aber sobald der eine Schwäche zeigt, weg mit dem.
Wann hast du gemerkt, dass du kriminell wirst?
Also so richtig begriffen, dass ich kriminelle Handlungen getätigt habe, habe ich erst auf Therapie, in der 2. Therapieform, weil davor war das, also mir war schon klar, dass das jetzt irgendwie gegen das Gesetz verstößt, aber ich habe mir das immer selber so gerechtfertigt, naja, also zum Beispiel Drogen verkauft, dann habe ich gesagt, ja, wenn die es jetzt nicht von mir kaufen, dann kaufen sie es woanders. Und so ein typisches süchtigen Gelaber, Selbstbetrug, dieses ganze Zeug. Und durch Therapie habe ich ja festgestellt, was für weite Kreise das bei mir gezogen hat. Also, ne, mein Gefängnisaufenthalt allein, wen das alles beeinflusst hat und wie weite Kreise das zieht. Und weil ich es dann an mir festgestellt habe, ist mir dann erstmal aufgefallen, wie weit das Ganze läuft, wie weit das Ganze geht. Weil wenn jetzt ein Kind eingesperrt wird, oder ein anderes Beispiel, ich habe von der Polizei mal gehört, jeder hat so das Recht, sich zu zerstören. Weil mein Papa hat sich wieder niedergesoffen und dann war mal der Plan, dass wir ihn irgendwie in so eine, weiß nicht, Krankenhaus stecken, dass er halt wieder nüchtern wird. Also, und da haben wir bei der Polizei angerufen und gesagt, ja, Hilfe, der säuft sich hier zu Tode. Mhm. Und haben die gesagt, naja, das ist seine Sache. Also, die können jetzt da nichts machen, weil er verstößt nicht gegen das Gesetz. Mhm. Wobei er auch volltrunken Auto gefahren ist. Aber das hätte man ja irgendwie auf frischer Tat machen müssen. Mhm. Aber auf jeden Fall haben die gesagt, ja, jeder kann machen, was er will. Und wie weite Kreise das zieht, weil ich bin geschädigt bis heute, mein Bruder ist geschädigt bis heute, meine Mama, aber auch dann natürlich Firma, das Umfeld. Dadurch bin ich dann auch in die Suchtschiene rein, dadurch, dass ich in der Suchtschiene drin war, hat mein Papa dann die Bestätigung, naja, schau her, ich muss ja saufen, ja, ist ja alles, genau, scheiße. Ja, und also es ist unfassbar, wie viel Kreise das zieht, wie weitläufig das ist, wie viele Leute es damit reinreißt.
Bist du freiwillig in die Therapie gegangen oder war das ein, oder 35er?
Was? Ja, ja.
Okay, also Therapie statt Strafe.
Genau, so wurde mir das auch verkauft.
So heißt es im Gesetz auch nach Paragraph 35.
Ist heißt es so? Echt im Gesetz so?
Ja, weil, so. Weil die, da wird ja Zeit der Strafe erlassen, in Auflage eine Therapie zu machen, ja?
Ja, also so der Grundgedanke macht natürlich Sinn, aber ich und auch alle anderen, die ich da im Gefängnis kennengelernt habe, die haben halt das gemacht, um nicht im Knast zu sitzen.
Genau.
Das ist Knast hast du dann erst richtig Kontakte bekommen.
Ah, das ist so eine auch,
Verbrecherschulung. Ich bin mit so einem Vorkenntnis halt in Speed rein und dann raus mit Kontakten. Der eine konnte Crystal kochen, der andere hat es gekauft, der andere verkauft, der andere transportiert. Und da hast du noch jemanden kennengelernt, der Waffen verkauft.
Das sagen leider fast alle.
Auf Therapie schnell und dann machst du halt weiter. Also
der klassische Weg.
Genau, weil Therapie kann ja nur funktionieren, wenn der Betroffene da irgendwie gemerkt hat, es ist nicht gut, was du da tust. Und wenn er was ändern will. Und
Grundvoraussetzung für alles.
War ich erst richtig motiviert, nach dem Gefängnis da weiterzumachen.
Und auch richtig heiß wahrscheinlich. Oh, das kann ich noch eskalieren. Ich kann es doch steigern.
Packen voller Adressen, voller. Und oft ist es ja auch so, dass die Leute Ähnliches durchgemacht haben wie du.
Ja.
Das waren auch die Freaks in der Schule, wurden verprügelt, haben es aber durch Drogen verkaufen ihr Ding so gefunden. Mhm. Und glücklicherweise, muss man dann sagen, wurde ich zu Jugendstrafrecht verurteilt.
Okay.
Also ich habe 2 Jahre, 6 Monate dann bekommen, Jugendstrafrecht, und musste die dann in einer Jugendhaftanstalt absitzen. Und das war die härteste in Bayern. Wobei Jugendhaft ist immer scheiße.
Ist immer scheiße.
Ja. Die Jugendlichen sich halt beweisen wollen und da geht es
so krass
richtig ab mit Gewalt.
Ja.
Und zum Glück bin ich dahin. Also es war eine unfassbar harte Zeit und ich habe ganz lang gebraucht, um das aufzuarbeiten, und so ganz weg ist es auch immer noch nicht nach 10 Jahren Clean und 6 Jahren Therapie und sowas.
Mhm.
Aber das war so hart dort, so mit Gewalt, mit Unterdrückung, mit Vergewaltigung, mit Misshandlungen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe auf Therapie.
Du hast aber auch die ganze Palette mitgenommen, ne?
Alles.
Wirklich nichts ausgelassen, Dominik.
Ja, nach Therapie war ich ja dann auch obdachlos, privatinsolvent, posttraumatische Belastungsstörung, also zieht sich quasi durch. Und ich beschäftige mich jetzt noch mehr und eben auch mit Geburt und die ersten 5 Jahre, überraschenderweise auch durch jemanden, den ich jetzt in der Gruppe vom Fight kennengelernt habe.
Mhm.
Es scheint so, als wäre das letzte Puzzlestück, das jemand gefehlt hat.
Veit Lindau meinen wir hiermit, weil nicht jeder Hörer weiß, wer Veit Lindau ist. Und
wir
beide.
Ja,
genau. Okay. Und
ja.
Du hast ihn kennengelernt, okay. Also wir waren bis dahin gekommen, dass ich gesagt habe, du hast alles mitgenommen, und dann hast du gesagt, ja, und ich habe sogar jemanden kennengelernt, jetzt auch in dem Kurs, den du auch machst, oder wir zusammen machen ja auch.
Genau, wegen diesen letzten also mit Geburt von 1 bis 5, weil es ist so, also es zieht sich so durchs ganze Leben, so von der einen Scheiße quasi in die nächste rein, alles hat sich irgendwie zerstört. Und ich war dann glücklicherweise auf einer ganz strengen Therapie und die haben das schon geblickt. Da kommt halt einer aus dem Knast, der, die haben das schon gewusst.
In Bayern auch, die Therapie? Hast du die auch in Bayern gemacht?
Ja, ja.
Okay, ja, da kenne ich die Einrichtung nicht tatsächlich.
Aber das war, also ich weiß nicht, die war wirklich echt streng. Da gab es 180 Verhaltensregeln und ganz viel, Einzeltherapie und.
Ja, das also ist gut.
Es war sehr hart. Okay. Aber die haben mich nicht einfach gehen lassen nach der Therapie, sondern die haben mich mehr oder weniger gezwungen, eine Adaptionsphase zu machen. Mhm. Das ist ja der Zwischenschritt zwischen Käseglocke und Realität.
Ja.
Und meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig.
Total.
Diesen Zwischenschritt brauchst du. Mhm. Und auf dem Zwischenschritt, also es war dann eher so eine freiere Therapie mit weniger Auflagen und Ding. Und da haben dann Leute Liquid Ecstasy mit ins Haus geschmuggelt. Es ist quasi diese K.O.-Droge, K.O.-Tropfen. Und die haben sich damit betäubt. Und ich bin dann da auch mit reingeraten in diese Gruppe und wäre da dann fast an einer Überdosis gestorben. Und da habe ich so das erste Mal gemerkt, so, aha, wenn du Drogen nimmst, dann kannst du da wirklich sterben. Und wenn du stirbst, dann hilft dir keiner. So, das habe ich da das erste Mal.
Ernsthaft? Vorher war dir das nicht bewusst?
Also es war schon so klar, dass das passieren kann, aber ich habe mich eher noch damit gebrüstet, so mit 21 sterbe ich am Drogentod. Also so dieses, auch meine Freunde, weil das waren ja auch alles Verlierer.
Ja.
Die habe ich dann draufgesetzt, weil das ja bei mir so wunderbar in Anführungsstrichen funktioniert hat. Mhm. Und ich wollte denen das auch geben und wir waren im Prinzip ein Haufen von kaputten, traurigen, zerbrochenen jungen Menschen, die sich halt abgedichtet haben.
Ja. Und dann kam dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, scheiße, ich könnte daran echt draufgehen.
Ja, und das war so die erste Erkenntnis, das erste Mal so richtig, ich hab's jetzt verstanden. Dann gab es aber auch viele Situationen, die mich fast schon wieder in dieses Fahrwasser gedrängt hätten, jetzt dann doch wieder irgendwie mit Drogen rumzumachen, weil nur weil du es jetzt einmal irgendwie verstanden hast, heißt es noch lange nicht, dass du da rauskommst.
Nee.
Und dann war ich halt 2012, kam ich da raus, war dann obdachlos, weil ich erst zu meinen Eltern heimgegangen bin. Mhm. Also Gefängnis oder der Gedanke an Zuhause hat mich das Gefängnis überstehen lassen. Es war immer so, du musst das überstehen, den Tag durchleben, um dann irgendwann wieder nach Hause zu können.
Obwohl das Zuhause ja auch nicht der Platz war, wo du all die Liebe bekommen hättest, die dir eigentlich zugestanden hätte.
Ja, und so viel Gedanken habe ich mir aber gar nicht gemacht. Und außerdem war ich auch die letzten 5 Jahre überhaupt nicht nüchtern. Einfach dieser Gedanke, wieder heimkommen, was auch immer das bedeutet hat. Ja, aber dieser Gedanke hat mir erstmal geholfen. Und dann stand ich zu Hause. Und dann hat meine Mama im Nachthemd so mit zerschnittenen Armen und voll auf Medikamenten die Tür geöffnet. Und mein Vater saß nur noch vorm Fernseher, hat sich auch eingeschissen und also richtig schwerer Alkoholiker, richtig kaputt.
Okay.
Und dann kam ich nach Hause und habe festgestellt, dein Zuhause gibt's gar nicht.
Deshalb fragte ich so, gerade wo ich dachte, an was hast du dich festgehalten, weil das war es ja auch schon gar nicht.
Ja.
Also das gab es ja auch schon
gar nicht. Ich hatte halt dann so Wunschvorstellungen, vielleicht auch Träume, vielleicht auch,
ja, zu Recht auch, ne?
Die ersten Jahre, weil es ist natürlich viel schief gelaufen, aber wo ich klein war, haben sich meine Eltern schon größte Mühe gegeben. Also das
ne, heißt ja auch nicht, dass die dich nicht lieben.
Versucht, genau, die haben versucht, ihr Bestes zu geben, weil will auch nicht, dass dann so ein Bild entsteht, ja, irgendwie die Assis, ne, so, also sie haben sich große Mühe gegeben, aber sie wurden dann krank und es wurde halt immer schlimmer. Mhm. Und das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich dann von Therapie auch zurückgekommen bin, weil davor habe ich ja immer alles verdrängt. Mein Einzeltherapeut hat mich gefragt, ja, was ist an deinen Eltern schlecht, so, oder was läuft schief zu Hause? Ich wusste das erste halbe Jahr nicht, was ich da sagen soll.
Das ist aber auch so typisch, ne? Weil ja. als Kind, egal was deine Eltern machen, du idealisierst sie trotzdem. Und du bist auch nicht mit dem Verstand, dass du weißt, was es eigentlich anders sein sollte, wenn du es gar nicht kennst. Weil du hast ja keine Idee davon. Na, wie sollst du sagen, wie es anders laufen sollte, wenn du kein Bild davon hast, wie es sein könnte?
Ja.
Und deine Eltern sind ja einfach mit sich selber, mit ihrem Leben einfach leider gar nicht wirklich weiter gekommen. Aber trotzdem bist du ihr Kind. Und trotzdem haben sie ja auch ihre Art der Liebe ja versucht zu zeigen oder auch gezeigt. Aber trotzdem ist es nicht das, was ein Kind gebraucht hätte. Aber das irgendwann zu trennen und zu sagen, hey, okay, ich habe aber einfach nicht das gekriegt, was ich gebraucht hätte. Das ist auch eine Erkenntnis, die tut auch einfach weh. Und die will man auch nicht haben.
Ja.
Das ist schon...
Und auf Therapie auch, also ich wusste ja gar nicht, worum es geht. Und ich bin ja auch mit dem Hintergrund hin, Therapie statt Strafe. Weil mir war alles recht. Hauptsache raus aus diesem Hochsicherheitsjugendknast, wo einfach nur Gewalt ist. Und dann kam ich dahin und es war auch so ein ganzer Switch, weil die Therapie war dann auch sehr auf Beziehung aufgebaut. Also, dass man mit den Mitklienten in Kontakt kommt. Und da gab es zum Beispiel dann auch diese Variante. Also, es gab diese 180 Regeln. Und das war alles so aufgebaut, wenn ich jetzt gesehen habe, dass du gegen eine der Regeln verstößt, dann muss ich
dich melden.
Aufschreiben und melden quasi.
Oh, ist
weil man ja, das macht auch irgendwie Sinn, weil man sich ja als Süchtiger nie an Regeln gehalten hat. Aber jetzt der Switch von Hochsicherheitsgefängnis, wenn du was sagst, dann bringen wir dich
dann
um.
Dann bringen sie dich um und jetzt auf einmal
du musst jemanden hinhängen. Also es ist jetzt auf Therapie natürlich kein Hinhängen, aber das geht zu schnell, so dieser, auch die ersten Tage draußen, ich war ja null aufnahmefähig, weil diese ganzen Farben, war nur damit beschäftigt, mir die Farben anzuschauen. So, ich habe nichts mitbekommen und dann kam ja posttraumatische Belastungsstörung, Panikattacken, depressive Phasen. Damit habe ich quasi von 2012 bis 2015 gelebt, ohne zu wissen, was das ist.
Wahnsinn.
Also ich habe halt das bemerkt, auch dann Zeitverlust und es war alles Katastrophe. Und was mich dann da rausgeholt hat, das ist und war eben einfach Beziehungen. Also zum einen zu meiner heutigen Frau und das andere war ein Projekt, über den Berg hieß es. Bin ich mit einem Sozialarbeiter und fünf anderen von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert.
Wow.
Also in einer Zeit, wo mir niemand eine Chance gegeben hat, natürlich auch wegen dem Stempel, natürlich auch wegen der Dinge, die ich getan habe. Und ich verstehe das auch im Nachhinein, aber wenn einer will, ne, dann muss dem auch irgendwie geholfen werden. Und dieser Sozialarbeiter, also er hat mich ja da nicht nur mitgenommen, sondern wir haben ja Mehrseillängen Klettertouren gemacht, wo ich ihn gesichert habe. Er hing,
krass.
Sein Leben hing an meinem Faden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und
aber darum geht's, dass du wieder Selbstwertgefühl bekommst und Selbstbewusstsein, hey, ich bin noch zu was in der Lage, ich kann jemanden halten.
Genau, mega, in einer Zeit, wo jeder sagt,
aus dir wird nichts mehr. Ja. Aber das ist genau der Effekt von solchen Projekten, deshalb liebe ich die auch so. Und viele davon funktionieren einfach überhaupt nicht und einige funktionieren sehr, sehr gut. Da hast du Glück gehabt.
Beziehung, das ist es. Weil ich versuche ja jetzt durch meine Arbeit in Schulen den Leuten zu vermitteln, also es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Und Bock auf dein Leben hast du eben, wenn du deine Berufung findest, Beziehungen hast und Leidenschaft in dir erwächst.
Absolut. Und
dieser Punkt Beziehungen, Liebe erfahren, also es ist einfach, bei mir könnte man sagen, es ist eine Liebesgeschichte. Es klingt zwar kitschig, aber Liebe erfahren, spüren, weitergeben, das ist einfach...
Ich wusste es vorher ja nicht. Ich wusste nicht, dass das der Weg sein würde bei dir. Ich habe es vermutet, weil es ist, deshalb war ich so, habe ich sofort, als ich das gesehen oder gelesen hat, habe ich gedacht, oh, ich will mit Dominik einen Podcast machen, weil es war meine Hoffnung und ich wusste es bis gerade nicht. Ich hatte nur die Hoffnung, wo ich dachte, hoffentlich war es die Erkenntnis, dass Liebe der Schlüssel ist, weil das ist so mein Credo, wo ich immer sage, Liebe schafft alles. Also deshalb freue ich mich gerade. Also wenn ihr mich sehen könntet, ich grinse wie ein Honigkuchenpferd, wo ich so denke.
Haut hier
ist. Wo ich so denke, ja, aber das ist es. Es sind unsere Beziehungen. Es ist Liebe. Es ist das, was uns verhilft, da rauszukommen. Aber weißt du auch, Dominik, wie frustrierend es ist? Ich bin über 20 Jahre Sozialarbeiterin gewesen. Ich habe so viele Menschen begleitet auf ihrem Weg. Und Gott sei Dank, ich freue mich total darüber. Aber ich konnte so oft so wenig ausrichten. Und dann haben die sich verliebt. Und auf einmal gingen die Dinge, die du 10 Jahre vorher gepredigt hast, die nicht gegangen sind. Aber dann kam irgendein Mensch, wo sie gesagt haben, wow, für den ändere ich mich jetzt. Ja. Und dann stehst du da und denkst so, das ist nichts anderes, als was ich dir auch schon die ganze Zeit erzählt habe. Aber jetzt hast du es kapiert. Okay, aber ich freue mich, weil wenn das der Weg ist und du hast eine Motivation und du sagst, wow, dafür tue ich es jetzt. Und wenn das dann auch funktioniert, mega, mega, mega schön. Richtig, richtig.
Das cool. ist da, weil darauf läuft es hinaus, quasi dieser Flashback. Wahrscheinlich habe ich es schon 8-mal gesagt, aber der Vortrag oder das Programm, was ich mache, heißt Flashback, weil ich ja quasi in meine Welt zurückkehre. Also ich durchlebe ja mit jedem Flashback quasi nochmal die härtesten Punkte meines Lebens. Und ganz lange habe ich es gemacht, ohne dann so ein Bogen zu bekommen zum Schluss. Und der Bogen ist eben, erwecke dein inneres Feuer, Berufung, Liebe, Leidenschaft. Weil darauf läuft es hinaus. Jeder will ja irgendwie Anerkennung im Leben, sich geborgen fühlen, heimkommen und da ist jemand.
Du willst geliebt werden. Das ist so das tiefste Gefühl in uns.
Absolut. Genau, und es ist ja auch jetzt keine neue eine Botschaft. Also
nein.
Wie oft hat man das schon gehört? Aber man denkt sich, ach, was soll das? Aber genau das ist es halt. Und ich habe das jetzt, wenn man so möchte, in eine moderne Drogenstory gepackt. Und das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Also ich wollte schon immer auf der Bühne stehen und irgendwie gesehen werden. Ich dachte früher eher so an Gangster-Rap oder sowas. Und das ist einfach, ich sehe das ja auch so als meine Mission, weil es bestärkt mich. Und wenn ich so in die ganzen Schüleraugen sehe, es sitzt ja auch in jeder Stadt irgendwie derselbe Schülertyp oder Schülerinnentyp.
Auf jeden Fall.
So in Berlin oder Österreich. Und die sind alle so verloren, die haben so viel Energie in sich, würden gern auch irgendwie Beziehung haben, aber auch durch so Geschichten wie Tinder und sowas wird es ja zerstört. Also man wird ja auch Insta, ne, so soziale Medien, super Erfindung, aber da stellt halt jeder nur das Beste von sich dar und es hat mit dem echten Leben wenig zu tun. Und es frustriert alle und alle wollen. So in dieser Kern, jeder ist ja auf der Suche nach Liebe, aber keiner traut sich mehr, irgendwie Schwäche zuzugeben. Und
das stimmt.
Und dann betäubt man sich, dann schießt man sich wieder weg mit.
Jetzt hast du gesagt, dass deine Frau, ganz am Anfang hast du gesagt, dass deine Frau mit ein Grund ist, warum es dir im Moment gut gelingt, das so zu leben, wie du es lebst.
Ja.
Klar, und ich freue mich mega darüber. Für mich ist immer noch wichtig zu sagen, es ist total okay, dass der andere der Grund ist oder die Motivation liefert. Wichtig ist natürlich, dass du irgendwann oder dass jeder für sich dann wieder klar hat, in letzter Linie geht's um mich und ich liebe mich und der andere ist quasi mein Geschenk obendrauf, weil sonst ist es auch wieder so eine Suchtverlagerung.
Genau, so das alles nur auf den Partner stützen, weil dann hat er auch so eine große Last und
also, naja, das ist auch eine Sucht. Ne? Auch das machen ja ganz viele, dass sie sich Menschen suchen, die sie versuchen zu retten. Und das funktioniert nicht, wenn ich selber nicht total gefestigt bin. Das ist mir nochmal sehr wichtig, hier auch zu sagen.
Deswegen versuche ich auch diese drei Punkte, halt Berufung, Beziehung und Leidenschaft oder Beziehung, Liebe, dass man diese drei Punkte hat, weil alles jetzt nur auf Beziehung zu stützen oder alles nur auf Berufung Beruf oder auf Leidenschaft zu stützen. Mhm. Das funktioniert nicht. Also man braucht da so einen Ausgleich.
Die Balance. Es gibt
ja noch mehr Punkte. Du kannst ja 3 Leidenschaften haben und irgendwie 3 Berufungen und kannst ja alles haben, aber wenn es immer auf einen Punkt nur, wenn man die ganze Last auf eine Schulter drauflegt, dann
wird es eng.
Wird's eng, genau.
Dominik, wie geht deine Frau mit deiner Sucht um? Oder kommt sie selber aus dem Bereich, keine Ahnung. Aber wie ist das Thema Sucht in eurer Partnerschaft Thema? Weil es ist ja nicht einfach so, wie du selber gesagt hast am Anfang, oh, jetzt bin ich geheilt, jetzt ist das nie wieder Thema. Es bleibt ein Thema.
Also sie ist nicht süchtig und auch nicht psychisch krank, wobei mittlerweile hat ja jeder irgendwie so seine, also so den Begriff normal, ne? Ich würde den immer gern verwenden, aber
normale Neurosen.
Ganz normal ist jetzt eh keiner mehr, weil jeder hat so seine Lasten mit sich herumzutragen, aber sie hat jetzt keine Diagnose Sucht und keine Diagnose psychisch krank. Und das war eben sehr, sehr schwer, weil sie meine Filme nicht verstanden hat. Mhm. Also ich konnte ja die ersten 3 Jahre, habe ich ja selber nicht verstanden, was jetzt mit mir los ist.
Okay.
Und eine posttraumatische Belastungsstörung war für mich jetzt so, also ich möchte mich jetzt natürlich nicht mit Kriegsheimkehrern da irgendwie vergleichen, null, aber daher kennt man das, ne? Man kennt dieses Bild vielleicht, da waren Leute im Krieg und die sind dann zu Hause und schauen in den leeren Bildschirm, aber in ihrem Kopf ist immer noch Krieg.
Ja.
Und sowas habe ich durch die lebensbedrohlichen Umstände im Gefängnis dann bekommen. Ich habe irgendwas getan, dann habe ich einen Trigger gesehen, Straßenschild oder irgendwas. Dann ging bei mir quasi der Film in meinem Kopf.
Ja, absolut.
Und dann ist es vorgekommen, dass ich irgendwie 5 Stunden später schweißgebadet irgendwo am Flughafen stand. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Nur Panik bis auf die Knochen. Dann habe ich sie angerufen, weil ja sie mein
Bezugspunkt war.
Ja. Bezugspunkt war, aber ich konnte ja gar nicht benennen, was habe ich. Und das hat sie dann sehr belastet natürlich. Ja, auch so Dinge wie auf eine Party gehen. Ist schwer und es war bis letztes Jahr auch noch schwer und es wird Situationen geben, wo ich dann wieder nicht zurechtkomme, weil sie studiert und wenn man dann doch mal auf so eine Studentenparty eingeladen wird, dann wird da natürlich getrunken.
Gekifft mit oder was alles so dazugehört.
Sonst irgendwas. Ja. Und es gibt Partys oder Treffen, wo halt getrunken wird, aber in so einem normalen Rahmen. Sondern also wenn wir zum Beispiel irgendwie Sport machen, wir klettern auf den Berg und zum Essen trinkst du dann Bier, das ist mir egal, wenn dir das schmeckt, super, mach das. Für mich ist es nichts. Aber wenn der Grund des Treffens das Zamsaufen ist,
verstehe.
Wenn es nur darum geht, wer dichtet sich in möglichst kurzer Zeit ab, dann bin ich da völlig fehl am Platz. Und schwierig ist dann auch, es ist weder noch, ne, es vermischt sich dann immer so. Und das macht es für mich umso schwieriger, mit so einer Situation klarzukommen. Weil wenn ich jetzt sehe, die Leute machen irgendwie Sport und trinken und Stimmung ist cool, dann ist das eine. Das andere wäre dann das extreme Beispiel und das kann ich sehr gut so auseinanderhalten. Aber wenn sich das so vermischt, weil das Traurige ist ja auch, wenn ich auf der Bühne stehe jetzt und es gab auch schon Auftritte vor 1000 Schülern, so, dann bin ich voll in meiner Leidenschaft, in meiner Berufung. Also bei mir kreuzt sich das auch noch. Und das ist genau mein Ding. Wenn ich jetzt aber auf einer Party bin, dann bin ich wieder der ängstliche Junge aus der Schule, der da steht wie der Freak und nicht weiß.
Verstehe ich, ja.
Und das ist für sie sehr, sehr schwer.
Strange wahrscheinlich, ne?
Und aber je länger ich clean bin, je länger wir zusammen sind, sind jetzt 7,5 Jahre.
Super schön.
Ein Team, ein Herz und eine Seele. Und
wie wichtig,
desto besser wird es auch.
Wie wichtig ist das Thema Vertrauen?
Ohne Vertrauen schwierig. Also allgemein ohne diese Werte, Treue, Ehrlichkeit, Vertrauen, kann eine Beziehung nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Weil alles, was ich davor an Beziehungen hatte, auch zu Freunden, zu Konsumenten, wie auch immer, es ist immer schief gegangen. Also kann nur funktionieren mit den Grundwerten.
Ja. Was glaubst du, ist das Geheimnis, dass ihr das hinkriegt? Also ich frage deshalb, weil ich so denke, okay, was würdest du Menschen raten? Also Beziehungen, wo jemand süchtig ist. Was würdest du raten? Was brauchen diese Beziehungen? Oder was ist euer Geheimnis? Warum funktioniert es so gut?
Offenheit. Dieses ehrlich sagen, weil ein Ding oder ein ganz wichtiger Punkt, dass ich es rausgeschafft habe, war einfach so dieses wirklich Offenlegen, was hast du getan? Also wie so eine Bestandsaufnahme habe ich von mir gemacht. Was ist alles passiert? Weil natürlich war ich in der Schule der Außenseiter und wurde da irgendwie von Leuten geschlagen und halt einfach fertig gemacht. Und das hätte nicht sein dürfen, es war aber so. Und das Schlimme an dem Punkt war dann auch noch, dass ich war eh schon der Außenseiter, auch mit dem Kleinsten und Dünnsten. Und dann habe ich mich aber noch absichtlich hässlich gemacht, weil in der Klasse gab es noch einen Außenseiter. Der hat sich die Haare nicht mehr gekämmt, hatte nur noch Brot und Wasser dabei. Und das habe ich dann auch gemacht, um halt dem nahe zu sein.
Ah ja.
Quasi noch schlimmer gemacht.
Ja, ja, ja.
Ein Weg, wie ich es rausgeschafft habe, war halt das alles klar zu benennen. So, ne, du hast schon auch deinen Teil dazu beigetragen, dass dich keiner leiden konnte. Also,
also du übernimmst die Verantwortung für das.
Oder das selber dann auch mit mir auszumachen, das war natürlich ganz lang sehr heftig, weil die erste Reaktion ist ja, also ich kann nichts dafür.
Ja, ja, genau. Ja, das meine ich mit Selbstverantwortung, ne? Zu sagen, ich bin verantwortlich auch
für und dann das, auch wie ich das gemacht habe. Die Handlungen, also weil es kam vor einem Monat so ein Video raus, eben dieses Frag einen Drogendealer-Video über Hyperbowl TV. Das hat relativ schnell viele Klicks und da haben ganz viele Streamer reagiert. Das war das, wo ich vorhin erwähnt habe.
Wo es die Millionen Zuschauer
quasi gab. Genau, wo die haben 5 Millionen Menschen gesehen oder so insgesamt mit Stream. Und ich kenne mich ja da auch jetzt nicht so aus, aber es haben echt sehr viele Menschen gesehen. Was wollte ich sagen? Das Video haben viele Menschen gesehen. Bin ich raus, weil ich ans Video gedacht habe.
Okay, es geht einfach darum, um Ehrlichkeit, um Offenheit, alles darzulegen, alles offen zu legen und wirklich dem anderen zu sagen, hey, das bin ich, dafür übernehme ich die Verantwortung, das habe ich gemacht.
Ja, das in dem Video waren so ganz viele, also fast zu ehrlich. Ich bin auch fast verwundert, dass das ausgestrahlt worden ist. Und ich bin noch mehr darüber verwundert, dass das so gut ankam. So dieses Offene und Ehrliche. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum die Vorträge funktionieren. Mhm. Weil ich erzähle den Schülern meine tiefsten Geheimnisse und die erzählen mir danach ihre.
Mhm. Ja,
ich schreibe mir das auf in den sozialen Medien.
Ja.
Und da sind oftmals also richtig heftige Dinge dabei. Mhm. Erzählen mir 15-jährige Storys. Dagegen ist meins so halt blöd gelaufen. Also da ist wirklich. Und das geht halt nur durch dieses Öffnen, finde ich.
Ja, das ist auch, du hast vorhin so schön gesagt, naja, in dieser ganzen Instagram-Welt oder Facebook- oder Social-Media-Welt, da ist nicht alles echt, aber die Menschen sehnen sich nach Echtheit. Und wenn das Rezept eurer Partnerschaft ist, wo ihr sagt, hey, ihr beiden kriegt es hin, wir machen uns hier nackig und wir sagen echt, was wir fühlen, auch wenn es scheiße war, aber ich sag dir, wie sich das angefühlt hat und du kriegst das transportiert, das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Also das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Und wenn deine Frau das annehmen kann und auch umgekehrt das auch geben kann und auch vielleicht sagen kann, ich habe Angst, Dominik, ne? Wenn ich dich dann da sehe, auf einmal du bist wieder der hilflose kleine Junge oder was, dann habe ich Sorge, dass du das geregelt bekommst. Aber wenn ich dich dann auf der Bühne sehe, wow, dann fühle ich mit dir und dann sehe ich auch, wie stolz du bist. Wenn all diese Gefühle Platz haben und ihr die benennen könnt, werdet ihr immer eine Chance haben, auch eine Lösung zu finden.
Das, was mir bei ihr so leid tut, ist, also sie kennt den Bühnenforster quasi. Es ist jetzt seltsam, aber es ist wirklich, ne, ich betrete das, habe davor Angst, bin der kleine Junge im Fluchtmodus, dann gehe ich aber auf die Bühne und dann so, das ist dieses Erwachen, das ist einfach mein Ding. Und sie kennt die Person auch, aber sie kriegt halt oft den Kaputten dann ab, der nach irgendwie 20 Auftritten im Monat fertig heimkommt und dann depressiv auf dem Sofa liegt. Also sie hat da schon sehr viel Last auch zu tragen und hat auch zwei Nervenzusammenbrüche mitbekommen. Der erste war letzten Oktober und der zweite war jetzt hier im März oder irgend so. Also die waren sehr nah beieinander. Von daher ist jetzt diese Zwangsauszeit
von Corona, meinst du,
die Zwangsauszeit? So in der Hinsicht zumindest gut. Natürlich hat es meine ganze Selbstständigkeit jetzt erschossen, aber aus gesundheitlicher Sicht war das auch notwendig, weil einfach dieses Notbremse ziehen kaputt machen, weil irgendwann war es ja nur noch so, dann bin ich heim und habe irgendwie geheult, weil ich so überreizt war.
Also, okay, also du brauchst auch für dich die Balance, dass das sich so einpendeln darf. Weil das
Okay. Da, es ist halt so ein Arbeiten auch die ganze Zeit. Auch, sie ist auch meine beste Freundin, also wir.
Schön. Ihr seid auf dem Weg. Na, ihr seid einfach auf dem Weg und der ist ja nicht zu Ende. Also der ist ja noch nicht fertig.
Ja.
Und da werden noch viele Abenteuer auf euch warten. Ja. Was glaubst du, als Abschluss würde ich gerne noch zwei Sätze vielleicht, was brauchen oder was würdest du Eltern raten, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Kinder auf Abwägen sind? Und was würdest du Pädagogen raten? Das sind jetzt zwei Riesenthemen in drei Sätze gepackt, weiß ich nicht. Aber das sind so die Gruppen für mich, die natürlich auch mit im Boot sind. Ne? Die Pädagogen oder Erzieher sowieso ja auch, die schon mitbekommen, wenn vielleicht bei Kindern was nicht richtig läuft, aber natürlich auch Eltern, weil es ist nicht immer, dass Eltern selber abhängig sind. Es gibt auch Eltern, die gesund sind und ihre Kinder werden drogenabhängig. Also das ist nicht immer, dass der Weg so ist wie deiner. Was würdest du sagen, was ist wichtig?
Also das Erste, was ich jetzt so Eltern raten würde, ist, sich bewusst werden, dass das jetzt nicht die Schuld der Eltern ist. Also wenn das Kind, das ist oft die Situation, Leute schreiben mir und sagen, ah, Hilfe, mein Kind ist betrunken nach Hause gekommen, ich habe ein Problem. So, das Problem ist ja schon viel weiter vorher entstanden. Jetzt ist halt klar, dass ein Problem überhaupt da ist. Und dann fängt es ja so an mit, also dann prasselt. Ich kann selber noch nicht nachvollziehen, weil ich noch keine Kinder habe. Ich kann dieses Emotions-Ding da nicht mit nachvollziehen. Aber viele drehen dann richtig am Rad und denken dann, ich bin schlechte Mutter, schlechter Vater. Ganz oft hängt es natürlich auch wiederum damit zusammen, ne, also wenn man jetzt das Kind verwahrlost oder es gibt ja wieder tausende Storys, aber oft sind die Leute, die sich Gedanken über die Erziehung machen, die machen da viel richtig und die sind aber dann auf einmal völlig deprimiert, weil sie denken, jetzt ist mein Kind süchtig, ich bin daran schuld. Und da kann ich nur erstmal sagen, so diese Schuld immer auf jemanden schieben, das bringt nichts, das macht ja auch, das löst auch das Problem nicht oder die Ursache. Das macht es ja nur noch schlimmer, wenn man sich entweder selber die Vorwürfe macht oder dann eben zum Ehepartner sagt, du bist schuld, dass unser Kind. So, wichtig ist da erstmal herausfinden, wie sind denn die Strukturen, wie konsumiert denn mein Kind? Weil oft wird es ja auch ganz anders dargestellt, als es ist oder in den Gedanken ist es ganz anders. Wenn ich jetzt sage, denk an rotes Auto, dann hat ja jeder ein anderes rotes Auto.
Das stimmt.
In der Vorstellungskraft. Ja. Und wenn man jetzt sagt, und dann kommt das Kind heim und hat getrunken und dann geht ja ein wahnsinniger Film ab, was da alles, also man malt sich ja immer das Schlimmste aus. Da ist es halt wichtig, erstmal herauszufinden, worüber reden wir denn? War das Kind jetzt mal auf einer Party oder ist da so oder jetzt hart ausgedrückt, wird sie irgendwie gezwungen, auf den Strich zu gehen. Sowas gibt es ja leider auch. Ja. Loverboy-Maschen, und da gibt es ganz heftige Dinge. Mhm. Aber es kann ja auch quasi erstmal nicht so schlimm sein. Ne? Wichtig ist, dass man das jetzt benennt, dass man auch mal wirklich aufzeigt, meine Methode ist immer aufschreiben, dass man es wirklich mal vor sich stehen hat. Worüber reden wir jetzt eigentlich?
Sehr gut.
Hat das Kind irgendwie Heroin gespritzt oder war halt mal auf einer Party? Ist ja sehr ein Unterschied. Mhm. Und dann herausfinden, wie ist das alles? Also wie hat sich das Kind verändert? Ein Warnzeichen ist zum Beispiel immer, wenn das Kind gerne Fußball gespielt hat, auch viele Pokale im Zimmer sind.
Und dann nichts.
Und von heute auf morgen ist Fußball scheiße und es sind andere Freunde. Ja. Also wenn sich so die ganzen Strukturen von einem Tag schlagartig ändern, dann ist das schon Zeichen. Wenn das aber alles relativ, also wenn sich so schrittweise ändert, dann ist es wichtig, dass man danach forscht, aber jetzt nicht gleich der Zusammenbruch. Also dieses übermäßig Panik schieben. Ich kenne das ja an mir. Ne? Also ich kann ja darüber berichten, weil ich ja eben immer diese Fehler mache. Wenn Leute im Bekanntenkreis konsumieren, dann mache ich mir unfassbar Sorgen, und der erste Impuls ist natürlich, jetzt da irgendwie den anzuschreien, was soll das, du zerstörst dich. Also genau das zu machen, was kontraproduktiv
produktiv ist.
Und dann erstmal überlegen, auch tun, also benennen eben, überlegen, was könnten nächste Schritte sein, und dann ganz wichtig, Hilfe suchen,
ja,
Hilfe super. Annehmen.
Ja. Danke, ja.
Exakt. Entweder kann man mir da auch schreiben, oder, weil ich arbeite auch mit so einem Suchthilfeverein zusammen, die haben eine Erste-Hilfe-App. Mit vielen Spezialisten geht es jetzt um Sucht, Gewalt, was auch immer. Also da kann man mir einfach sehr gern schreiben. Und auch Informationen einholen. Wenn das jetzt also das Kind kommt heim, dann erstmal Katastrophe, Dramatik, und dann aber erstmal Leute mit ins Boot holen, die da ein bisschen kühleren Kopf haben, dass man das wirklich dann sachlich runterbricht auf das Problem, was es ist.
Unbeteiligt sind auch an dem.
Genau. Und ein Tipp von mir, weil das hat auch mir geholfen, weil ganz oft ist es ja so, dass man dann darüber diskutiert, was konsumiert das Kind, was ist die schlimmste Droge der Welt, was hast du alles scheiße gemacht, was habe ich falsch gemacht. Also alles dreht sich immer nur um dieses Depressiv. Dabei ist es ein sehr, sehr guter Weg, einfach was zusammen zu unternehmen. Also ganz oft sind die Kinder mit den Eltern, die machen so alle ihr eigenes Ding. Und
keine was zusammen Gemeinsamkeiten.
Wie zum Beispiel Klettern oder Kajak fahren, als irgendwas, wo man zusammen
Erlebnisse kreiert.
Was macht, sich stärkt, kann schon Wunder bewirken.
Total, weil man in eine Bindung geht, weil man wieder in Beziehung geht.
Ja, und dann hat man quasi zusammen sich verausgabt, weil die beste Therapie, die ich jemals gemacht habe, war ja gar keine Therapie. Nämlich, ich bin mit dem Sozialarbeiter über die Alpen gelaufen und er hat mir quasi, also du wanderst ja 10 Stunden, verbrennst irgendwie 3000 Kalorien, bist völlig, hast ganz viele Eindrücke in den Alpen, Gebirge, alles. Mein Herz war so voller Glück, dass ich dem alles von alleine erzählt habe.
Ja,
wahrscheinlich
war
es dann doch Therapie und er hat es noch verdammt klug gemacht.
Er ist mit dir in Beziehung gegangen.
Ja.
Das ist das. Es dreht sich immer wieder um das Ding Beziehung.
Ja. Es ist dieses Zusammenführen, was zusammen machen, vielleicht auch was zusammen erschaffen, wie Töpfern oder Holz oder was halt einen interessiert.
Ja.
Weil dieses Klettern wirklich im Kletterpark, das wirkt Wunder, wenn man so den anderen sichert. Also
das ist ein Riesending.
Sichern, Vertrauen, das machen. Das oft reicht es schon, wenn man sich gegenseitig nicht zerstört.
Das stimmt, das ist ein super Satz auf jeden Fall. Ich glaube, der gilt auch ein bisschen für Pädagogen auch, ne? Hinzugucken, was braucht das Kind, was hat sich geändert an den Verhaltensweisen, und wirklich zu erforschen, hey, wo steht's gerade? Also wenn das im Rahmen überhaupt der ist, da sind Pädagogen natürlich gar nicht so nah dran wie jetzt Familie oder Angehörige auf jeden Fall. Was? Das waren,
Eins noch, wenn ich da noch Ein Punkt noch, einfach für Sozialarbeiter oder also wichtig finde ich auch, oder auch bei Eltern, dass man einfach, also wenn man die Dinge tut, die einen eh selber begeistern, dann ist man da auch immer authentisch, weil das ist ja sehr, sehr wichtig. Aber wäre jetzt zu mir einer hingekommen, hätte sich verkleidet mit Hip-Hop-Klamotten und hätte dann so getan, ey, was läuft ab? Also so aufgesetzt bringt nichts. Ich fand Berge und Wandern fand ich immer scheiße. Und dann kam aber der Sozialarbeiter, der das gelebt hat. Also ich habe gemerkt, bei dem ist das nicht aufgesetzt. Und außerdem ist ja Wandern nicht im Jack Wolfskin-Outfit um örtlichen Serum walken, sondern richtig Action. Und einfach, weil der das gelebt hat, dachte ich, ey, der hatte so viel positive Energie. Und ich dachte, an den musst du dich halten.
Super. Sehr cool. Dominik, das war jetzt wirklich ganz, ganz, ganz schönes, ganz schönes Interview. Und ich danke dir von Herzen für deine Offenheit, auch wirklich diese Dinge alle zu benennen und auch zu erzählen. Und ich finde es mega, mega spannend, wie du weitergehst, also wie du aus deinem eigenen Drama im Prinzip ja selber dich rausgeölt hast, wie du die Beziehung zu deiner Frau angehst und mitnimmst und ihr da einfach auch euch auf den Weg macht, aber auch, dass du sagst, hey, ich spüre auch, ich habe da was weiterzugeben, ich habe hier irgendeine Mission zu erfüllen und ich bin einen harten Weg gegangen, um diese Mission auch authentisch rüberzubringen. Und ich wünsche dir, dass du da so deine Balance halt hinbekommst, ne? Dass du nicht zusammenbrichst danach, weil du merkst, boah, da habe ich zu viel gegeben, sondern dass du da für dich einfach wirklich ein cooles Ding hinbekommst, zu sagen, hey, das ist der Bühnenforster und das ist der private Forster und beide sind total safe und in sich und ruhen und sind da voller Kraft und Liebe. Und da wünsche ich dir einfach, dass du da hinkommst.
Dankeschön, Dankeschön. Also ich komme immer näher zu diesem Punkt. Ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendwann erreicht, wo man sagt, jetzt alles super. Aber es ist ja auch so dieses Mitschwingen und je nach Situation schauen, was ist gut für mich, was tut mir gut. Selbstfürsorge. So.
Ja, absolut.
Dieses und es.
Ich glaube, es gibt so ein Plateau, wo man hinkommen kann. Also das kann ich so aus meinem Lebensweg beschreiben, wo ich so das Gefühl habe, boah, hier ist es erstmal total okay. Ich hab jetzt so das Werkzeug mit, was ich brauche, um jetzt einfach noch weiterzugehen und die Creme, quasi so die Creme irgendwie zu kreieren. Aber es ist so ein Plateau, wo ich weiß, hier kann ich immer wieder drauf zurückfallen, aber das ist okay. Also die Basis ist in Ordnung. Und dann kann ich mich immer weiter vortasten, um zu gucken, hey, okay, ich gehe mal dahin oder ich gehe ja mal dahin. Aber ich weiß, ich falle immer nur noch bis dahin zurück und falle nicht mehr ganz nach unten. Das war für mich so ein Lebensgefühl, wo ich gedacht habe, das ist schon cool. Also ich bin über 50 und habe so das Gefühl, also ich glaube so, und das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem tief fallen kann, aber irgendwann hat man so in seinem Rucksack auch eine Menge Ressourcen, wo man sagt, hey, die nimmt mir keiner mehr. Also ich habe auch schon viel erlebt und ich glaube, irgendwie, man hat so ein Stück Sicherheit vielleicht irgendwann gewonnen, wo man sagt, von hier aus ist es okay. Also ich habe es mir selber jetzt so gut eingerichtet, dass ich mich stabil fühle und denke, wow, von hier aus kann ich weitergehen. Vielleicht so in der Art irgendwie.
Ja, es ist, ich wollte auch noch sagen, ich fand es ein sehr schönes Interview, Gespräch, wie man es auch immer bezeichnen möge. Weil ich wusste jetzt davor auch nicht so, was wir machen, aber ich nehme immer alles mit. Gestern zum Beispiel habe ich mit einem 17-Jährigen ein Interview gemacht.
Cool.
Bei dem war ich vor 3 Jahren in der Schule und der will jetzt so halt so Mindset, Persönlichkeitsschiene da machen.
Toll.
Und er hat mich gefragt, ob ich sein erster Interviewgast sein möchte.
Schön.
Da haben halt 10 Leute zugeschaut. Toll. Aber ich habe mir da genauso viel Mühe gegeben, wie wenn es jetzt ein Spiegelbeitrag ist oder im Fernsehen oder Ding. Weil man weiß nie, wen es erreicht, man weiß nie, wer zuhört und man kann immer was dabei lernen. Also
absolut.
Hat mich sehr gefreut.
Guck mal, wenn wir nur einen haben, Dominik, der sich heute irgendwelche Gedanken macht, wenn er das hier hört, es zieht Kreise. Weißt du, wenn der dann irgendwie was bewegt oder geht nach Hause und hat irgendwas mitgenommen, dann verändert sich zu Hause irgendwas und dann vielleicht sind da Kinder oder es ist ein Angehöriger, der geht auch wieder raus und das zieht Kreise. Du brauchst nur einen manchmal, der was anschubst und du hast den Effekt, dass sich trotzdem ganz viel verändern kann. Also das sehe ich genauso. Es reicht einfach, dass man bei sich ist und dass man das rausgibt, was man hat. Vielen, vielen Dank.
Der Austausch dafür. Von Informationen, das ist auch so eins meiner Dinger. Auch für die Eltern nochmal, ne, Informationen einholen, mit anderen austauschen. Das ist unsere größte Waffe gegen Sucht, Gewalt, Depression, diesen ganzen Mist.
Genau. Dominik, du hast eine Webseite, die verlinke ich auch hier drunter.
Ja.
Da können dich Menschen auch erreichen, auch anschreiben, hast du auch gesagt. Das wird kommen. Genau. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Interview. Für euch da draußen auch nochmal, wenn ihr sagt, hey, das Thema Sucht interessiert euch, schreibt Dominik an, schreibt mich an. Alles, was zum Thema, rund um das Thema Partnerschaft, Beziehung ist, hat hier Platz, hat Raum. Ich lade dich immer gerne ein zum kostenlosen Erstgespräch, wo wir gucken, hey, was ist gerade dein Thema? Was kannst du machen, um mit diesem Thema umzugehen? Nutzt das, das ist wirklich mein Geschenk einfach für dich. Also ich kann dich einfach immer nur wieder herzlich einladen. Oder auch zu Volltreffer Herz zu kommen, www.volltreffer-herz.de. Meine Liebesplattform, wo ich immer Menschen einlade, einfach im Namen ja, der Liebe, sich mit dem Thema Liebe und Beziehung auf den Weg zu machen. Also, ihr Lieben, habt einen wunderschönen Tag. Dominik, dir nochmal herzlichen Dank und
sehr
bis
gerne.
Ganz bald. Tschüss.
Tschüss.